Nordlicht macht uns wieder Mut.
Gegen gerade,
hier gehören wir hin. Jeder Take wie ein neuer Beginn.
Hallo und herzlich willkommen zur 227. Folge der Gegengerade. Letzte Woche haben wir einmal urlaubsbedingt wegen mir aussetzen müssen und steigen deshalb jetzt frisch und mit frischen Kräften voll motiviert in das Spiel gegen Bochum ein. Und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Anna, ich grüße dich.
Hallo Thomas, grüß dich. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll.
Also ich dachte, du fragst jetzt, was ich geraucht hätte. Aber
ja, wo warst du im Urlaub?
Ich war an der Ostsee, auf dem Dars.
Ach, sehr, da sehr war ich als Kind dort. Auch immer tatsächlich. Da kenne ich mich noch ein bisschen aus. Sehr schön da.
Sehr empfehlenswert, sehr hübsch.
Schön. Ja, schöner als in Bochum. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Obwohl ich Bochum auch immer ganz okay fand, aber den Dars würde ich vorziehen.
Ja, ich habe das Spiel auf der Rückfahrt auf dem Handy geguckt. Gut, dass die Fensterscheiben oben waren, sonst hätte ich das Handy gerne aus dem Fenster geschwinden zwischendurch.
Oh Gott,
es fällt mir oder auch uns schwer, wenn ich unser Vorgespräch rekapituliere, da jetzt besonders viel Hoffnung und gute Stimmung zu verbreiten. Aber wie immer alles der Reihe nach. Konetka hat ein bisschen überraschend Mijatovic und Jadimci gemeinsam in den Sturm gestellt. Der Rest war, glaube ich, von der Aufstellung wenig überraschend. Was überraschend war, sind für mich zwei Dinge. Zum einen, was für einen unfassbar katastrophalen Tag Memo Aydin erwischt hat. Und das hatte ich auch noch mal zwischendurch in anderer Runde versucht zu diskutieren, ohne wirklich Antworten zu bekommen. Es gab mal im ersten Saisondrittel eigentlich den Standardsatz von allen Fans: Was um alles in der Welt würden wir ohne Jadimci machen? Jetzt fragen wir uns, was um alles in der Welt machen wir mit Jadimci? Was ist mit dem Jungen passiert? Irgendwie die beiden so symptomatisch, finde ich, für diesen Auftritt, oder?
Ja, irgendwie schon. Also Aydin fand ich regelrecht gefährlich tatsächlich. Ja. Dann, also der ist ja mit nichts zurechtgekommen, weder mit der physischen Spielweise der Bochumer, noch mit dem Tempo, noch mit den Entscheidungen, die dann einfach da hinten eben getroffen werden müssen. Vielleicht sehnt er sich phasenweise auch wieder zurück Richtung irgendwie weiter vorne, dass er sich, weiß ich nicht, vielleicht nicht so ganz einrichten kann auf der ausschließlichen Rechtsverteidigerposition in der Viererkette, weiß ich nicht genau. Ich habe länger schon oder immer mal wieder darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn wir mal mit zwei Stürmern spielen und wenn Jadimci eben nicht aus dem Mittelfeld bedient wird oder von den Flügeln, sondern wenn er einen Sturmpartner an die Seite gestellt bekommt. Und habe jetzt nicht so viel Wiederholungsbedarf, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie wirklich rätselhaft. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, wenn man jetzt auch Also all das, was ich irgendwie an dem mochte oder von dem ich dachte, dass wir es brauchen, sehe ich aktuell nicht mehr. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Spielweisen überhaupt nicht mehr vergleichbar. Also so diese Phase, in der er aufgeblüht ist oder in seine stärkste Phase im Herbst hatte, das war ja ein ganz anderes Spiel als das, was wir jetzt gerade sehen. Ich kann es dir nicht beantworten, keine Ahnung. Also ich hatte halt in diesen positiv auffälligen Phasen manchmal den Eindruck, so ein bisschen wie der macht, was er möchte. Weil er ja dann manchmal wirklich überall zu finden war. Und wenn der überall zu finden sein wollte, dann war der halt irgendwie ja auch in der Arbeit nach hinten total wichtig und essentiell. Und jetzt lässt er mich einfach nur ratlos, tatsächlich, ja.
Ja. Bleiben wir ruhig bei Personalien einmal, also das Feld einmal von hinten aufrollen. Ich habe zum ersten Mal, seit er Trainer ist, Fragen an Lars Konnertka tatsächlich. Also die eine ist, was hat Aydin 90 Minuten auf dem Platz gemacht? Weil den hätte ich zur Halbzeit runtergenommen. Das war ganz klar, genau wie du es auch beschrieben hattest, ein Sicherheitsrisiko für mich da hinten. Warum wechselt man Bakat für Marie ein? Mhm. Also in einer Phase, wo man ja wirklich nochmal alles nach vorne schmeißen muss, warum nicht spielstarke Leute wie Rebiger zum Beispiel, der auf der Bank saß, oder von mir ist auch Kaufmann, keine Ahnung, auch da die der Wechsel Ranos-Häuser, ich weiß nicht, Ranos hatte jetzt in den letzten Spielen nicht so überzeugt, wo ich denke, ja, der bringt jetzt nochmal nach vorne nochmal so richtig Schwung. Einziger Hoffnungsschimmer, dass er in Fahrt kommt, war natürlich Tempelmann, der ja auch prompt das einzige Eintracht-Tor machte. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, das konnte ich alles nicht so nachvollziehen von den Ideen her. Wie ging dir das?
Ja, ich glaube, ich habe einfach ein Problem insgesamt damit, dieses Spiel zu verstehen, weil ich irgendwie dann gedacht habe, uns fehlt Tempo. Wir sind einfach zu langsam. Für Gerrit Holtmann, den wir ja auch noch selbst kennen und von dessen Rennstärke wir phasenweise sehr profitiert haben, der mich komplett fertig gemacht hat, zusammen mit Ex-Braunschweiger Philipp Hofmann. Das ist, also ich war den Tränen nahe tatsächlich, weil ich das so, weiß ich nicht. Also dazu, kleine Fußnote, bevor ich mich hier komplett verzette, muss man auch sagen, dass Hofmann im Sky-Interview den Ansatz einer Mitleidsbekundung hatte und gesagt hat, es tut mir irgendwie leid, dass das jetzt die Eintracht getroffen hat, aber die Punkte brauchten wir auch tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, ja, wir brauchen Tempo, wir müssen da irgendwie was entgegensetzen. Und dann habe ich gedacht, nee, wir müssen einfach hinten sicherer stehen. Das ist alles irgendwie zu unsortiert. Dann habe ich gedacht, wir brauchen eher die Ordnung vorne, weil es ja ganz oft so gewesen ist, dass wir den Ball hatten, dann haben wir versucht, das Spiel aufzubauen, dann ist ein Fehler passiert. Und Bochum, ich möchte das nicht mal Kontern nennen, weil die haben ja auch nicht sortiert aufgebaut, sondern die haben den Ball einfach zurückgedroschen und irgendjemand aus der eigenen Mannschaft war halt schnell genug, um den zu bekommen. Aber das hatte ja nichts irgendwie mit Finesse zu tun oder mit irgendwie einer großartigen Spielidee. Aber es hat halt einfach gereicht, dieses Spielaufbau Eintracht, Fehler Eintracht, Ball nach vorne dreschen, jemand rennt, aus die Maus, das war's. Und dann musst du dich, glaube ich, einfach entscheiden in dieser Kette, die sich einfach halt wiederholt hat, bis das Spiel zu Ende war und mich wirklich mürbe gemacht hat, weil es so vorhersehbar war. Und wahrscheinlich muss man sich dann als Trainer einfach entscheiden, wo von diesen ganzen Elementen man irgendwie ansetzen möchte und was da dann richtig ist oder falsch, keine Ahnung. Weil es einfach wirklich eklatant schlecht fand, tatsächlich. Und auch hilflos, sowohl technisch als auch körperlich, als auch nicht gut.
Ja, wie du es schon sagst, also bevorzugt musst du den Ball auf die linke Angriffsseite als Bochumer spielen, weil da war halt sonst niemand, da war nur Bochumer, meistens zwei oder drei. Wir haben tatsächlich gefühlt keinen einzigen zweiten Ball bekommen. Nicht ein, also gefühlt natürlich, wenn wir irgendwie im Laufe des Spiels schon welche bekommen haben, aber das war wirklich krass. Bochum, das ist so ein Ausdruck davon, ist mehr gelaufen als wir, ganz schlechtes Zeichen. Plus hat mehr Zweikämpfe gewonnen, auch ganz schlechtes Zeichen. Wir sind ja eigentlich sehr gut ins Spiel reingekommen. Das war bemerkenswert, aber was eben auch bemerkenswert war, eine echte Großchance sprang dabei ja aber auch irgendwie nicht heraus. Also uns fehlt es schon wieder. Und das macht mir jetzt wirklich langsam so ein bisschen Sorgen an der Durchschlagskraft. Da ist jetzt im Moment außer das Hoffen auf Mijatovic dreht noch mehr auf, weil der Junge war schon gut. Also der ist auch in zwei Situationen von Bochum in einer Art und Weise gestoppt worden, wo ich schon mal den Blick Richtung Schiedsrichter und VAR richten möchte, was durchaus ein großer Diskussionsgegenstand in diesem Spiel leider war, muss man sagen. Ich glaube, die BZ war es, der Abstieg wird auch über die Pfeife entschieden. Das ist leider der Fall. Und da haben wir gleich offensichtlich keine besonders guten Karten gerade, was die Niederlage jetzt nicht rechtfertigen oder schönreden soll, auf gar keinen Fall. Ne? Und natürlich Tempelmann, so, dass der Junge noch mehr in Form kommt, weil das ist der, der halt mal 30 Meter durchs Mittelfeld überbrücken kann, ohne dass ihn da jemand aufhält. Durch die etwas komische Herangehensweise des Schiedsrichters, der teilweise Ringkämpfe, also so ging mir das, irgendwie weiterlaufen ließ, während dann irgendwie so kleine Rempler sofort abgepfiffen und halb mit Gelb bestraft worden, also auch irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige, nämlich gar keine Linie irgendwie drin hatte. Aber nichtsdestotrotz, uns fehlt dermaßen an Durchschlagskraft, während, also bis auf die beiden, die jetzt hinter uns noch stehen, die beiden Mannschaften, nämlich Münster und Fürth, Magdeburg verliert auch, aber die schießen zumindest drei Tore. Ich meine, die haben natürlich nochmal ein ganz anderes Problem, wenn du auswärts drei Tore schießt und trotzdem verlierst, kannst du dich auch mal fragen, was treibst du da eigentlich, aber die werden jetzt nicht so denken, wir haben keine Durchschlagskraft, aber das ist katastrophal. Ich meine, das Tor kam ja auch eher so ein bisschen durch Zufall zustande halt als durch einen wirklich zielstrebigen Spielzug. Also
ja.
Dass du diese wirklich, also haarsträubenden Abwehrprobleme, die auch überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war. Also ich habe schon zwischendurch meinem Fanclub-Chat geschrieben, also dass ich das mal schreibe, ich würde als Ad-Hoc-Maßnahme würde ich Joe Gomez da hinten rechts hinstellen. Der macht die Seite, dass ich das mal schreiben werde, der macht die Seite wahrscheinlich 20 Mal dichter an so einem Tag, als Aydin es jemals hätte machen können. Aber wieso lässt man das laufen? Das verstehe ich nicht. Ich bin ja kein Taktik-Experte, Fuchs, gar nicht. Aber das war so offensichtlich, dass wir da riesige Probleme hatten.
Aber du hast auch einfach, also was ich wirklich als zentral erinnere, ist der Ballverlust so an unserem Strafraum in diesem Bereich. Und das, was die Bochumer machen, ist wirklich uns, also es gab diese Phase, da ging es ganz viel um Packing. Das war, glaube ich, so eine Weltmeisterschafts, Weltmeisterschafts-Buzzword. Dieses, wie viele Spieler werden überspielt mit einem Ball. Und ich das Gefühl hatte, die Bochumer dreschen den Ball nach vorne und wissen halt, dass sie schnell genug sind, um dann mit drei schnellen Spielern, Philipp Hofmann, der da irgendwo halt solide steht und den Ball einfach verteilt, richtig gut, und dann mit drei gegen zwei unserer beiden Innenverteidiger, Restverteidigung und Memo Aydin, der irgendwo damit rumlief, da dann ins Sprintduell zu gehen. Und das ist erstaunlich tatsächlich, dass wir keine rote Karte bekommen haben. Gar nicht so sehr, weil wir so physisch gespielt haben oder so, haben wir ja tatsächlich eher nicht. Also ne, die gelbe Karte in der Statistik geht in dem Fall deutlich an Bochum. Ich glaube mit 7-2 gelben Karten, dabei eine gelbe Karte für die Michele Sanchez, der auf der Bank sitzt und pöbelt. Aber einfach aus dieser Hilflosigkeit gegenüber diesem ständigen Überfallenwerden, dass da nicht mal jemand den letzten Mann einfach umreißt, hätte ich tatsächlich nachvollziehen können, weil ich den Eindruck hatte, dass das eine defensive Komplettüberforderung gewesen ist. Und will noch mal kurz auf das eingehen, was du eben gesagt hast, diese sehr gute Anfangsviertelstunde. Dass ich finde, dass das so schmerzhaft ist, dass das so überzeugend gewesen ist und dass gesagt wird oder gesagt werden kann, das ist das Beste, was die Eintracht unter diesem Trainer bisher gezeigt hat. Und sogar diese Premiumleistung führt nicht zu einem Tor. Ja. Und das ist irgendwie halt echt nicht gut. Also Ich weiß, ich state hier schon wieder die absolut krassen Facts, auf die niemand vorher gekommen wäre.
Dafür sind wir hier da in der Gegend gerade.
Aber ja, wenn du halt krass dominierst und alle sind begeistert und du schießt kein Tor, dann fehlt halt am Ende was. Und die Eintracht hat gegen Nürnberg gute Leistungen gezeigt, die Eintracht hat im Derby gute Leistungen gezeigt. Aber wenn du halt ein Tor weniger schießt, als mindestens nötig gewesen wäre, um da irgendwie was mitzuholen, dann interessiert es am Ende der Saison halt exakt keinen. Und das Bittere ist, dass wir jetzt einfach in die Saisonphase einbiegen, in der das komplett wertloses Gehalt ist. Also ja, macht vielleicht Mut und ich habe jetzt gestern in der Konferenz leider auch Münster gegen Fürth gesehen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Also so ein Fußball und auch das, wozu Kiel sich entscheidet, jetzt da steht ja jetzt Tim Walter an der Seitenlinie. Das ist alles nicht das, was ich mir wünsche. Und ich sage auch nicht, dass das der erfolgreiche Weg im Abstiegskampf ist. Ich sage aber, dass wir einfach diese Phase der mutmachenden Auftritte, die können wir nicht mehr haben. Das geht einfach nicht. Dafür brauchen wir zu sehr die Punkte. Und ich weiß, dass ich hier in der letzten Aufnahme, glaube ich, war das nach dem Spiel gegen Düsseldorf, große Partyhüte auf hatte, weil ich von einem so begeistert war. Und vieles an dem, was ich sehe, ist mir viel lieber als die Alternative. Dabei bleibe ich auch. Und dennoch bin ich in starker Sorge.
Ja, das geht mir ähnlich. Das letzte Mal, dass wir übrigens mehr als ein Tor in einem Spiel geschossen haben, war beim 2:2 gegen Darmstadt. Das ist jetzt 2 Monate her, am 22. Spieltag. Und daran krankt es halt. Und wenn du dann in der Abwehr noch Mist baust, also zumindest das, was ja eigentlich Kornetka gut hinbekommen hat, nämlich die Defensive zu stabilisieren durch seine Viererkette und die Doppelsechs davor, wenn das nicht funktioniert, weil du auf der rechten Seite halt Totalausfälle hast, dann wird's wirklich schwierig. Wie gesagt, das ist wirklich, das ist gar nicht bösartig gemeint, wenn ich sage, ich habe Fragen an Trainer, weil das würde mich wirklich interessieren, was ihn bewogen hat, einen Aydin drin zu lassen. Die Auswechslung so zu tätigen, wie er sie halt getätigt hat. Also ich glaube auch zum Beispiel durch seine Art hätte uns ein Opoku gut getan, der noch nicht mal im Kader war. Jetzt habe ich wegen meines Urlaubs die Vorbereitung auf diesen Spieltag nicht mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie verletzt war oder ähnliches. Ja, was macht Sorgen, was gibt Hoffnung? Sorgen macht in erster Linie das Restprogramm. Es kommt mit Hertha die auswärts stärkste Mannschaft im nächsten Spieltag am Sonntag zu Gast ins Eintrachtstadion. Dann müssen wir auf den Betzenberg. Da spielen wir in letzter Zeit ja meistens ganz hervorragend und nehmen locker die Punkte mit Ironie auf. Kiel will ich gar nicht dran denken. Dann zu Hause gegen Dresden. Das sind die beiden Do-or-Die-Spiele. Dann gut, Schalke. Gut, da hatte ich schon in der Hinrunde gedacht, naja Gott, ob wir jetzt gegen Schalke, ob wir da antreten oder nicht, aber sie da. Vielleicht sind die schon alle mit 3 Promille auf dem Platz und können nicht mehr gerade auslaufen, weil sie schon aufgestiegen sind. Also da kann vielleicht auch noch alles passieren. Das Restprogramm ist halt knüppelhart, die Art und Weise, wie wir jetzt verloren haben, macht nicht besonders viel Mut. Die Torflaute macht nicht besonders viel Mut. Was macht mir dagegen Hoffnung? Ein Trainer, der schon aus meiner Sicht nach wie vor weiß, wie der Hase läuft, also Fehler zu machen, falls er die gemacht haben sollte, ins Klo greifen, schlechten Tag erwischen mit dem Gesamtteam, passiert glaube ich jedem. Nichtsdestotrotz hat Kornetka weiterhin mein Vertrauen, also ist auf jeden Fall die bessere Besetzung als sein Vorgänger in Bezug auf den Abstiegskampf, der uns jetzt bevorsteht. Gewisses Personal, was rechtzeitig jetzt wieder richtig an oder überhaupt richtig an Start kommt. Ich fand Mijatovic hat mindestens einen Elfmeter verdient gehabt in 2 Situationen, wo einmal ganz klar, also das war vielleicht unclever von ihm, sich nicht fallen zu lassen oder zu sportlich, wurde ganz klar an der Schulter weggerissen und auch getreten halt eben. Das war ein klarer Elfer, hat übrigens mittlerweile auch der DFB zugegeben. auf Nachfrage der Braunschweiger Zeitung und sagen, ja, bei der Bewertung, die Bewertung war falsch, das hätte einen Elfmeter geben müssen. Wurde einmal im Luftkampf von zwei Seiten gezogen. Mhm. Das war für mich auch zumindest diskussionswürdig. Die potenzielle rote Karte, das kann man wohl so oder so sehen, als das Tor zurückgenommen wurde, wo es dann gelb gab, hätte vielleicht rot geben können. Man kann natürlich sagen, machen wir den Ausgleich durch einen Elfer, den muss man natürlich erstmal verwandeln, läuft das Spiel eventuell anders, könnte sein, muss aber nicht sein bei dem Auftreten in der Defensive an dem Spieltag. Also ein Trainerbonus, den haben wir nach wie vor aus meiner Sicht. Mijatovic, der in Fahrt kommt, der noch die gefährlichste Aktion hatte mit dem Pfostentreffer, ein Tempelmann, der ein Tor geschossen hat, der zumindest jetzt eine Halbzeit durchgehalten hat. Auch da die Hoffnung, dass er in der Endphase nochmal der ist, der die Mitspieler in Position bringt, wenn er nicht selber abschließt, wo einfach, weil er der ist, der mal 40 Meter das Mittelfeld allein überbrücken kann, ohne dass irgendwie Gegenspieler eingreifen kann und dann mal mit einem genau getimten Pass einen Mijatovic oder wen auch immer da vorne in Position bringen kann. Alternativen auf der Bank gibt es eigentlich auch. Ich hatte es angesprochen, ich traue nach wie vor Rebigatz relativ viel zu, wenn es mal um, wir brauchen mal einen Mittelfeld, der Fußball spielen kann, wenn Marie keinen guten Tag hat. Plus das Übliche, was wir leider jede Saison aufs Neue hoffen, nämlich, dass sich drei Mannschaften noch dämlicher anstellen als wir. Das ist leider immer sehr dünn. Aber bei Münster, Dresden, bei Kiel plus eventuell Magdeburg oder auch gerade Düsseldorf, die so einen Lauf nach unten gerade haben, besteht zumindest die Hoffnung, dass sie uns da in Sachen, wir sind zu doof, um Punkte zu holen, eventuell noch Konkurrenz machen.
Ja. Ja.
Das ist so Pro und Contra. Wie sieht so deine Prognose aus, Anna?
Ja, insgesamt ähnlich. Also ich habe bei dem Trainer ein gutes Gefühl. Glaube auch, dass er trotz dessen, dass er noch keine Erfahrung hat, in genau dieser Situation da Wege finden wird, mit umzugehen, das zu moderieren und dem nervlich halt irgendwie auch standzuhalten. Was mir am meisten Sorge macht, sind einfach die fehlenden Tore. Weil jetzt das Spiel gegen Bochum, sowas passiert halt. Ne? Und die spielen noch nicht so lange unter diesem Trainer, die gewöhnen sich noch ein. Vielleicht passieren da dann eben Dinge, du fängst das Gegentor in einer eigentlich guten Phase, dass dich das irgendwie so rauswirft, dass du einfach den Rest des Spiels nicht mehr so richtig präsent bist. Obwohl ich eigentlich dachte, du warst ja auch gegen Nürnberg in Rückstand geraten, dass das vielleicht so ein bisschen den Glauben gibt, ne? Ja, ne, wir liegen zurück, aber wir kriegen das hin und wir können zurückkommen und wir haben die Qualität. Dann, was mir auch Hoffnung gibt, die Personalien, die du angesprochen hast, also Mijatovic und Tempelmann, weil wir einfach offensiv Spieler brauchen, die eine gewisse Qualität haben und zusätzlich noch eine Form, in der sie das auch auf den Platz bringen können. Beim Restprogramm habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Also ich glaube, bei der Hertha, die haben jetzt wirklich sehr unglücklich gegen Kaiserslautern verloren letztes Wochenende. Lautern eigentlich auswärts nicht gut, haben sich da mehr oder weniger glücklich irgendwie in eine siegreiche Position gebracht. Hertha hat einfach das Ding wirklich kolossal nicht über die Linie bekommen. Irgendwie kam mir das sehr bekannt vor, diese Problemsituation. Kiel gefällt mir spielerisch überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, was Tim Walter da macht. Also ich verstehe, was sein Ziel damit ist. Ich finde das weder schön, noch raffe ich auch die Rhetorik, die er da an den Tag legt. Also diese sehr, sehr destruktive, angepisste Pressekonferenz verstehe ich nicht. Also du weißt doch, worauf du dich einlässt in dem Moment, in dem du einen Verein in dieser Situation übernimmst. Warum bist du jetzt genervt davon, dass du das kriegst, was du gebucht hast? So, das verstehe ich nicht. Sowas finde ich auch, es sind jetzt irgendwie ganz andere Themen, aber vielleicht ist es auch eine taktische Kommunikation, um da irgendwie Fokus wegzunehmen von der Mannschaft oder so, ich weiß es nicht. Fürth und Münster, ja, Münster hat jetzt auch den Trainer entlassen. Unter Alois Schwarz haben die noch kein einziges Tor geschossen. Ende ist jetzt, hat jetzt Anfang abgelöst in Düsseldorf. Mal schauen, ob das irgendwie rechtzeitig genug ist, dass die das irgendwie noch auf den Platz kriegen. Die haben halt auch große Probleme damit, Tore zu schießen. Insofern sehe ich da schon, also spielerisch liegt die Hoffnung darauf, dass Fürth und Münster weiterhin das fortsetzen, was sie gerade tun. Und dann hoffe ich halt so ein bisschen auf versagende Nerven bei einem der Mitkonkurrenten, weil Dresden auch guten Fußball spielt. Also so, das ist Magdeburg
Dresden,
auch.
Dresden sehe ich da nicht mehr. Magdeburg können halt wirklich nur an ihren eigenen Nerven scheitern. Ja. Weil nochmal, wer auswärts 3 Tore schießt und trotzdem verliert, der hat natürlich ein Problem. Allerdings haben die kein Problem, Tore zu schießen, ganz offensichtlich nicht. Nee,
absolut nicht. Aber es hilft halt alles nichts. So, ne? Ich finde, das Restprogramm ist so ein bisschen trügerisch, weil hat die Hertha die Hoffnung schon aufgegeben, ja oder nein? Auch das kann man in beide Richtungen auslegen. Ist das jetzt der letzte Strohhalm am Wochenende oder spielen sie erleichtert auf, weil der Druck endlich weg ist? Das finde ich ist so das eine, das andere. Bei Kaiserslautern geht gar nichts mehr. Ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil? Wollen die sich nochmal vom Publikum verabschieden? Bla bla bla. So, Kiel und Schalke, da habe ich halt wirklich gar keinen Bock drauf, weil ich glaube, das wird wirklich eklig. Schalke hat jetzt in Unterzahl in Elversberg, trotz Dzeko, Verletzungen, Karaman gesperrt und so. Die lassen halt diese ganze Scheiße von wegen, der Schiri ist gemein zu uns, ist da kein Thema, sondern die, ja, gewinnen da eben. Und, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Ja, das Problem bei Hertha oder mit Hertha wird sein, also die haben Probleme, also deshalb sind die auswärts so gut, weil sie extrem konterstark sind. Das ist relativ typisch, die werden nicht aufsteigen wegen einer ausgewiesenen Heimschwäche. So, das kriegen die irgendwie nicht auf die Kette und offensichtlich deswegen nicht, weil sie wirklich das Spiel machen müssen gegen kompakt stehende Mannschaften, die, wenn sie ganz clever sind, die halt in die Mitte zwingen, weil besonders kreativ sind die nicht. Die sind halt gut, wenn sie ihre schnellen Leute, Rehse und Winkler, halt schicken können. So, und von Fabian Rehse braucht man, glaube ich, nicht reden. Die können es sich leisten, einen, jetzt habe ich leider den Namen gerade vergessen, einen 8-Tore-Spieler auf die Bank zu setzen. So, das sagt halt alles über deren Offensivkraft. Und wenn wir so auch nur annäherungs- oder näherungsweise so einen Tag in der Defensive wie gegen Bochum erwischen, fliegen wir mit 0-6 aus dem Stadion. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Da muss eine ganz andere Eintracht auf dem Platz stehen. Da darf sich bitte Memo Aydin wieder an seine bereits unter Beweis gestellten defensiven Stärken besinnen. Ansonsten wird das ganz fürchterlich in die Hose gehen gegen Hertha.
Ja, keine Ahnung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ist alles drin. Echt so eine kleine Wundertüte, also sowohl die Gegner als auch die Eintracht. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt diese eine Phase haben, die wir brauchen. Und es ist so anstrengend und es ist so nervig und es ist so zermürbend und es ist so... Oh, der Trainer wird gewechselt, das erste Spiel gegen Düsseldorf ist erfolgreich, du gewinnst 1-0, du hast das Gefühl, du kannst so diese Mannschaften in Form tiefst, die da kriegst du irgendwie einen Punkt und so. Und ein paar Wochen später stehst du hier und es ist natürlich nicht alles wieder begraben und so, aber es ist dann am Ende halt wieder irgendwie schon enttäuschend und so, dass du einfach mit diesem Frust umgehen musst, wieder bis zum letzten Spieltag, nicht nur um die Relegation zu spielen, sondern gegen den einfach direkten Abstieg in die dritte Liga. Und dann hast du einen Trainer, der fährt zur Weltmeisterschaft, wenn du absteigst. Wer baut dann den Kader zusammen? Ralf Rangnick beim Weißwein? Ich weiß es nicht. es ist alles wirklich ätzend. Wieder ätzend, man gewöhnt sich nicht dran. Es ist einfach blöd. Es ist einfach blöd.
Es hilft ja nichts, einer Arschbacken zusammenkneifen.
Ja.
Und gemeinsam da irgendwie durch. Weil jetzt, ich glaube schon, wenn wir es diesmal nochmal schaffen, dass der Kelch an uns vorbeigeht. Also ich habe schon die Hoffnung, jetzt aber wirklich mal die Hoffnung, dass unterm Konnetka, selbst wenn er die Teile der Vorbereitung verpasst, dass wir dann nächstes Jahr, also der nächsten Saison, eine andere Eintracht erleben werden.
Ja. Also nicht, irgendwann muss es ja so sein.
Ja,
also statistisch.
Aber das ist das erste Mal, eigentlich muss ich sagen, seit Michael Schiele, den man ja aus irgendeinem Grund dann ja nicht mehr wollte.
Ja.
Größte Katastrophe immer noch, die ich bis heute nicht verstehe. Aber das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist so ein Trainer, dem traue ich halt echt was zu. Das ist jetzt letztendlich, es hieß ja auch immer, wir haben einen besseren Kader, als der Tabellenplatz aussagt. Und dann haben wir halt mal Zeit, hoffentlich, dass sich das Ganze auch mal ein bisschen einspielt und dadurch am Ende auch beruhigt. Also, noch so eine Saison brennt das Stadion, glaube ich. Nee, da hat keiner mehr Bock drauf.
Nee.
Aber im Moment hilft es ja nichts. Also, das ganze Jammern bringt nichts.
Nein.
Wir müssen jetzt einmal gemeinsam durch.
Ja, hast du auch recht. Okay.
In diesem Sinne. Wir werden es weiter beobachten.
So ist es.
Danke an alle fürs Zuhören und haltet durch.
Ja, wir tun es bald auch. Ist geschafft.
Bald ist geschafft.
Bald ist Sommerpause.
Und wir glauben, nicht mehr lang. Wir glauben trotzdem weiter an ein Happy End.
Ja, natürlich, sonst würden wir ja nicht jede Woche
sonst
sich
würden,
das sonst wieder
Sonst würden
antun.
Wir nicht jede Woche sitzen und Therapiestunden abhalten.
Meine Güte.
In diesem Sinne, da draußen, macht's gut.
Bis dann. Gut, ciao, ciao.
Ciao.